Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International im Studio mit Markéta Kachlíková und aktuellen Berichten aus und über Tschechien. Zunächst aber ein Blick ins Ausland. Donald Trump wird als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Was bedeutet seine zweite Amtszeit für die tschechisch-amerikanischen Beziehungen? Wir antworten darauf in unserem ersten Beitrag. Seit der Wende von 1989 bis zu seinem Tod 2021 hat sich der katholische Priester Anton Otte stark in den tschechisch-deutschen Beziehungen engagiert. Nun wurde eine Gedenktafel für ihn in Prag enthüllt und Radio Prag International war dabei. Auch dazu hören Sie mehr in unserem Tagesecho. Im Anschluss daran besuchen wir in der Sendereihe Reiseland Tschechien die Festungsstadt Josefov in Ostböhmen. Bleiben Sie also dran. Nun aber gebe ich erst einmal ab an Till Janzer.
Die Nachrichten. Tschechien und Vietnam haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Man habe die Beziehung damit auf eine neue Stufe gehoben, sagte Premier Petr Fiala am Montag nach einem Treffen mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Pham Minh Chinh in Prag. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand ansonsten die Zusammenarbeit beider Länder in Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. In diesem Jahr vergehen 75 Jahre, seitdem die damalige Tschechoslowakei und Vietnam diplomatische Beziehungen aufnahmen. Vor allem seit der politischen Wende von 1989 haben sich viele Vietnamesen in Tschechien angesiedelt. Sie bilden hierzulande die drittgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe nach Ukrainern und Slowaken. Die tschechische Polizei hat an einer Grundschule in Budweis einen Schüler festgenommen, der mit einer Waffe in der Hand eine Lehrerin bedroht hatte. Die Frau konnte den Schüler selbst entwaffnen, nachdem sich kein Schuss gelöst hatte, und rief darauf bei der Notrufzentrale an. Niemand sei bei dem Vorfall verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals IdnesCZ soll der Schüler außer der Schusswaffe noch ein Messer und eine Axt bei sich getragen haben. In den vergangenen Jahren gab es in Tschechien wiederholt Berichte über Gewalt an Schulen. 2022 tötete ein Schüler einen Lehrer mit einer Machete, weil dieser ihm schlechte Noten gegeben hatte. Der Physikochemiker Pavel Jungwirth hat den Hauptpreis der Stiftung Neuron erhalten. Dieser wird für herausragende Leistungen in der Wissenschaft verliehen. Am Sonntagabend überreichte Staatspräsident Petr Pavel diese und weitere Auszeichnungen für Forscher im Nationalmuseum in Prag. Der Hauptpreis ist mit umgerechnet 60.000 Euro dotiert. Jungwirth forscht vor allem zu explosiven Reaktionen zwischen Alkalimetallen und Wasser. Der 59-jährige Prager leitet seit 2004 die Senior Research Group am Institut für Organische Chemie und Biochemie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Zudem ist er bereits ein Vierteljahrhundert lang Professor an der Fakultät für Mathematik und Physik der Prager Karls-Universität. Die tschechischen Milliardäre Renata Kellnerová und Michal Strnad haben eine gemeinsame Firma gegründet, über die sie in Immobilien investieren wollen. Dies berichtete das Nachrichtenportal Seznam Zprávy am Montag. Demnach wurde das Unternehmen mit dem Namen Majestic Hospitality bereits am 19. Dezember ins Firmenregister eingetragen. Der Konzern PPF von Kellnerová hat 70% Anteil an dem Unternehmen und die Firma Industry SPV von Strnad hält die restlichen 30%. Zum Sport. Die tschechische Tennisspielerin Kateřina Siniaková hat zusammen mit ihrer amerikanischen Doppelpartnerin Taylor Townsend das Viertelfinale bei den Australian Open erreicht. Am Montag besiegten sie Leyla Fernandes aus Kanada und Nadia Kitschenok aus der Ukraine mit 6:3 und 6:0. Siniaková und Townsend sind in Melbourne an Nummer 1 im Doppelwettbewerb gesetzt. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien meist bedeckt. In der östlichen Hälfte des Landes kann es vereinzelt regnen. Am Abend lockert im böhmischen Teil von Westen her örtlich die Wolkendecke auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis +5 Grad Celsius.
Das waren die aktuellen Nachrichten. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Der Botschafter und der Regierungsberater für Sicherheitsfragen, die sind die offiziellen Vertreter Tschechiens, die am Montag in Washington an der Amtseinführung von Donald Trump als neuem US-Präsidenten teilnehmen. Welche Einstellung die tschechische Diplomatie zum Regierungswechsel in Übersee hat, weiß Daniela Honigmann.
Über Washington zieht gerade eine Kaltfront hinweg. Wegen Schnee und Glatteis findet die Amtseinführung von Donald Trump als nächstem US-Präsidenten am Montag dann auch nicht vor, sondern im Kapitol statt. Wenn Trump gegenüber dem Vorsitzenden des obersten Gerichtshofes in den USA seinen Eid ablegt, wird Tschechien vertreten sein durch seinen Botschafter Miloslav Stašek sowie den hiesigen Regierungsberater für Sicherheitsfragen Tomáš Pojar. Außenminister Jan Lipavský kommentierte den anstehenden Regierungswechsel am Sonntag in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Ich erwarte, dass die Beziehungen sehr positiv bleiben werden und dass sie sich so gut weiterentwickeln, wie wir daran in den letzten Jahren gearbeitet haben. Es geht bei Ihnen nicht nur um große Themen wie etwa den Kauf der Kampfflugzeuge F-35 oder wichtige Investitionen tschechischer Unternehmen in den USA, sondern es zeigt sich angesichts der heutigen turbulenten Sicherheitslage, dass Tschechien ein guter Partner ist und die Vereinigten Staaten dies wahrnehmen.
Etwas nüchterner äußerte sich dazu hingegen Ondřej Houska, Redakteur bei der Tageszeitung Hospodářské noviny.
Wir werden uns hier nicht vormachen, dass Tschechien für die USA ein super wichtiges Land wäre oder dass Donald Trump mit dem Gedanken an uns einschläft und auch wieder aufwacht. Er nimmt Tschechien als Teil Europas wahr und nicht als eigenständige Einheit.
Donald Trump wird der 47. US-Präsident und er war auch schon der 45. Dank seiner ersten Amtszeit 2017 bis 2021 sei er für Tschechien in seinen langfristigen Ansichten durchaus vorhersehbar, meint der stellvertretende Botschafter in den USA Jan Havranek. Auf die kommenden 4 Jahre sei man von tschechischer Seite also gut vorbereitet.
Wir haben sehr genau erkundet, wer die wichtigsten Amtskollegen sein werden und stehen mit ihnen in Kontakt. Etwas schwierig ist dabei allerdings, dass sie sich mit uns noch nicht auf offizieller Ebene treffen können, bevor Präsident Trump in sein Amt eingeführt wurde. Die informelle Kommunikation findet indes schon statt, so wie es bei jeder neuen Regierung ist.
Aber auch die Opposition in Tschechien will den Anschluss nicht verpassen. Bei der Amtseinführung am Montag sind 2 EU-Abgeordnete der Partei ANO dabei, ebenso wie die Vorsitzenden der außerparlamentarischen rechtskonservativen Kräfte Přísaha und der Autofahrerpartei Motoriste Sobě. Dazu sagt der Amerika-Experte Jakub Lepsch von der New York University Prag.
Ich denke, Donald Trump und sein Team haben entschieden, Politiker einzuladen, die nicht unbedingt an der Macht sind. Sie versuchen damit, Leuten eine Freude zu machen, mit denen sie womöglich demnächst verhandeln müssen. Eine Reihe der traditionellen verbündeten Länder der USA kamen besser mit Obama oder Biden aus. Es wundert nun nicht, dass Trump Menschen einlädt, die zu seinen Fans gehören oder bei denen er damit rechnen kann, dass ihm ihre Sympathie in Zukunft gelegen kommen wird.
Kurios mag erscheinen, dass die Flaggen vor dem Kapitol in Washington derzeit auf Halbmast hängen. Dies hat aber nichts mit dem Amtsantritt Trumps zu tun, sondern verweist immer noch auf den Tod des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter Ende Dezember. Dass im Weißen Haus demnächst auch wieder die tschechische Fahne gehisst wird, etwa weil Staatspräsident Petr Pavel zu Besuch kommt, ist laut Jan Havranek durchaus möglich.
In den letzten 30 Jahren haben sich, mit Ausnahme der Beamtenregierung, jeder tschechische Premier, aber auch Spitzenpolitiker und die Staatspräsidenten mit US-amerikanischen Politikern getroffen. Zu einem Empfang im Weißen Haus kommt es für uns etwa alle 2 bis 3 Jahre. Und natürlich möchten wir dies auch jetzt. Es muss aber gesagt werden, dass es gut wäre, wenn wir einen Besuch des amerikanischen Präsidenten und seiner Regierung auf höchster Ebene in Tschechien wiederholen könnten.
Daniela Honigmann hat berichtet. Seit der Wende von 1989 bis zu seinem Tod 2021 hat sich der katholische Priester Anton Otte stark in den tschechisch-deutschen Beziehungen engagiert. Am Samstag wurde auf dem Prager Vyšehrad-Friedhof eine Gedenktafel für Monsignor Otte enthüllt. Martina Schneibergová war für Radio Prag International dabei.
Musik erklang am Samstagnachmittag draußen vor der Friedhofskapelle auf dem Prager Vyšehrad. Mehrere Menschen hatten sich dort versammelt. Viele von ihnen waren aus Deutschland gekommen, um an der Enthüllung einer Gedenktafel für Anton Otte teilzunehmen. Diese wurde in der Arkade neben dem Eingang zur Friedhofskapelle installiert. Der 2021 verstorbene Anton Otte war Kanoniker des Kollegiatskapitels der Heiligen Peter und Paul auf dem Vyšehrad. Während der Feierchenzeremonie erinnerten mehrere Persönlichkeiten an den Priester, darunter auch der Vorsitzende der tschechischen Združení Ackermann-Gemeinde Adolf Pintíř. Er sagte unter anderem:
Toni hat uns beide Nationen in seinem Kartoffelwerden zusammengebracht. Er arbeitete geduldig daran, die offenen Wunden und das Unrecht der Vergangenheit zu heilen. Sein Mund und sein Herz sprach mit Liebe in unseren beiden Sprachen.
Unter den Rednern war auch der deutsche Botschafter in Prag, Andreas Kühne. Das Interview mit dem Diplomaten entstand nach der Enthüllung der Gedenktafel.
Herr Botschafter, Sie haben persönlich den Toni Otte nicht mehr kennenlernen können, weil Sie später gekommen sind, noch in der Corona-Zeit damals. Aber Sie kennen sein Schicksal. Was schätzen Sie an ihm am meisten?
Ich glaube, diesen unbedingten Willen zur Versöhnung, dass er, obwohl er wirklich auch eine sehr schwierige Erfahrung hatte hier in diesem Land, dass er durchdrungen war von der Überzeugung, dass es Frieden in Europa nur geben kann, wenn sich die Nachbarn untereinander verstehen. Und er, der sowohl Tschechisch wie Deutsch sprach, der, wie es vorhin hieß, das Vaterunser, genauso gut auf Deutsch wie auf Tschechisch jeden Tag betete, er wusste, dass er ein wichtiger Brückenbauer sein kann. Und er hat das gelebt, trotz all der Schwierigkeiten in seinem eigenen Leben. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das ist eine Verkörperung des wahren christlichen Auftrags eigentlich.
Ich denke, er hätte ein ruhiges Leben haben können in Deutschland, wäre er in Deutschland geblieben.
Ja, allerdings. Und selbst da, also ich glaube, er hat ab 1980 als Gefängnispfarrer auch gearbeitet. Also er ist ja absichtlich dahin gegangen, wo es weh tut. Und er hat sein Priesteramt, seine Priesterwürde auch als Auftrag verstanden, eben genau dahin zu gehen, wo es den Menschen nicht gut geht. Genau dahin zu gehen, wo er den Eindruck hatte, dass es noch sehr viel zu tun gibt.
Albert-Peter Rettmann ist Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Er nahm auch an der Feierchenenthüllung der Gedenktafel für Anton Otte teil. Hier ein Interview mit Professor Rettmann.
Wie entstand die Idee, eine Gedenktafel für Anton Otte auf Vyšehrad zu enthüllen?
Die Idee entstand aus Gesprächen zwischen der Ackermann-Gemeinde und dem Kapitel hier auf dem Vyšehrad. Und es war unser gemeinsames Anliegen, die Versöhnungsarbeit von Anton Otte nochmal daran zu erinnern, aber vor allem nicht nur eine nostalgische Veranstaltung zu machen, sondern zum einen wollten wir wirklich Anton Otte noch einmal danken, auch damit diesem symbolischen Akt. Aber zum anderen wollten wir uns daran erinnern, dass das, was Anton Otte gelebt hat, für uns heute in Europa unheimlich wichtig ist. Die Überwindung von Grenzen, das Nichtzulassen der Rückkehr eines bösen Nationalismus. Genau für die Werte von Zusammenarbeit und Solidarität hat Anton Otte gestanden.
Wie lange haben Sie ihn gekannt?
Anton Utter kenne ich schon viele Jahrzehnte, schon aus meiner Zeit als Theologieprofessor an der Katholisch-Theologischen Fakultät. In der Zeit habe ich Kontakt gefunden mit der Ackermann-Gemeinde und ich muss ehrlich sagen, ich hatte erst ein wenig Vorurteile, weil ich nicht wusste, was die sudetendeutsche Gemeinschaft auch an wirklich wunderschönen Früchten hat. Und dazu gehört die Ackermann-Gemeinde, die gerade nicht auf Revisionismus und Rückgabe von Gütern gesetzt hat, sondern von Anfang an, seit der Gründung Ende der 40er Jahre, gesetzt hat auf Versöhnung, auf Zusammenarbeit und auf Verständigung nach den tiefen Wunden, die Krieg und Vertreibung gerissen haben.
Über Anton Utter gibt es ein Buch. Ich glaube, viele Leute kennen ihn. Er wird nicht vergessen.
Anton Utter wird ganz sicher nicht vergessen, weil er die Grundsätze der Ackermann-Gemeinde gelebt hat, nämlich darauf zu setzen, dass das Gemeinsame von Menschen unterschiedlicher Nationen viel, viel mehr ist als das, was uns unterscheidet. Und Anton Utter, und so habe ich ihn auch als Mensch kennengelernt, war sich nicht zu schade, auch in schwierige Gespräche zu gehen. Vor allem, wenn wir uns heute die Entwicklungen in Deutschland, in Europa anschauen, wo der Nationalismus in gefährlicher Weise zurückzukehren scheint, brauchen wir den Geist von Anton Utter, nämlich, dass wir sagen, kein Nationalismus, sondern Demokratie, Miteinander, Gerechtigkeit. Und wir brauchen keine Grenzen, wir brauchen keine neuen Grenzkontrollen, wir brauchen nicht, dass wir Grenzen wieder hochziehen zwischen Deutschen und Tschechen, wir brauchen freundschaftliche Kontakte. Ich möchte, dass wir uns weiter vertieft kennenlernen. Dafür stehe ich persönlich, aber dafür stehe ich auch mit meinem Engagement in der Ackermann-Gemeinde und dafür stehen wir als Ackermann-Gemeinde gemeinsam.
Anton Utter stammte aus dem Städtchen Vidnava am Nordrand des Altvatergebirges. 1960 zog er als Spätaussiedler in die Bundesrepublik. In Bamberg wurde er 1967 zum Priester geweiht. Der Geistliche war unter anderem seelsorgerisch im Strafvollzug tätig. Nach der Wende von 1989 kehrte er in seine Heimat zurück. In Prag leitete er damals die neu entstandene Arbeitsstelle der Ackermann-Gemeinde. Der Pfarrer initiierte viele tschechisch-deutsche Begegnungen und Konferenzen.
Soweit der Beitrag von Martina Schneibergova und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. In den Gängen von Josefov kann man schnell die Orientierung verlieren. Die Festungsstadt in Ostböhmen wurde Ende des 18. Jahrhunderts gebaut, nachdem Österreich seine Gebiete in Schlesien verloren hatte. Tiljanzer war bei einer Besichtigungstour. Sie hören eine Wiederholung vom Juli vergangenen Jahres.
Reiseland Tschechien.
Zunächst steigt man über Treppen steil hinab. Dann geht es mit einem Lämpchen durch unbeleuchtete und teils feuchte Gänge. Ab und zu muss man den Kopf einziehen, damit man nicht an die Decke stößt. An manchen Stellen hängen auch Fledermäuse herab, die geschützt sind. Die Kälte der Tiefe spürt man auf der Haut. Immerhin befinden wir uns 4 bis 6 Meter unter der Erde. Wir sind in der Festungsstadt Josefov in Ostböhm. Wojciech Dolana führt durch das Gewirr an Gängen und erläutert.
Dohromady to činilo něco kolem 45 kilometrů chodeb.
Insgesamt waren hier früher 45 Kilometer an Gängen. Erhalten sind immer noch rund 35 Kilometer. Der Rest würde, wie häufig auch im Fall von Burgen, auseinandergenommen, nachdem die Festung aufgelöst war. Angeblich besteht hier das weitläufigste unterirdische Verteidigungssystem in Europa. So schreibt es jedenfalls der britische Militärhistoriker Christopher Duffy in seinem Buch Fire and Stone. In diesem erwähnt er Josefov als einen der besten Orte mit ausgedehnten unterirdischen Gängen.
Josefov liegt in Ostböhmen oberhalb der Mündung des Flusses Metoje oder auf Deutsch Mettau in die Elbe. Entworfen wurde die Anlage vom Militärarchitekten Claude Benoît Duhamel du Kerland.
Er war ursprünglich Franzose und entstammte einer Familie, die sich schon seit mehreren Generationen mit dem Bau von Festungen befasst hatte. Kerland entwarf hier ein einzigartiges Befestigungssystem. Josefov befindet sich auf einem Felsen, deswegen musste man sich nicht so sehr um die Statik sorgen wie in Theresienstadt. Die Gänge hier entstanden meist so, dass sie von oben in den Boden gezogen und dann zugeschüttet wurden. Es handelte sich also nicht um das klassische Anlegen von Stollen. Das Festungssystem sollte die Feinde davon abhalten, in der Nähe ihre Schützengräben auszuheben. Hätten sie sich der Festung unmittelbar genähert, wären sie in die Luft gesprengt worden.
Josefov wurde auf Befehl des österreichischen Kaisers Josef II. Errichtet. 1780 wurde mit dem Bau begonnen, die ersten 3 Jahre lang leitete Kerland selbst die Arbeiten. Voraussetzung für eine Beschäftigung an dem Projekt war, dass man Schweigsamkeit und Geheimhaltung schwor. Das wurde dem Schreiner Ignaz Pabil aus Pardubice zum Verhängnis, der aus Schlesien emigriert war. Wojciech Dolana.
Er hatte von staatlicher Seite den lukrativen Auftrag erhalten, das Holz für den Bau der Festung zu liefern. Nach 3 Jahren wurde gemunkelt, dass er ein preußischer Spion sei und von hier die Baupläne dem Feind aus Preußen zugesteckt habe. Deswegen wurde bei ihm eine Haussuchung durchgeführt. Unglücklicherweise wurden tatsächlich die Pläne bei ihm gefunden. Er wurde vor ein Standgericht gestellt, zum Tod verurteilt und am 5. Dezember gehängt. 3 Monate lang hing er dann am Galgen, damit alle anderen sahen, was sie erwartet, falls sie Verrat begehen würden. Danach wurden seine Überreste an einem unbekannten Ort begraben. Die Sage geht aber, dass er hier in Josefov unter der Erde seitdem herumspukt. Und zwar so lang, bis von der Festung kein einziger Ziegel mehr übrig ist.
Josefov entstand, um die K&K-Monarchie nach Norden gegen Preußen zu sichern. Im Frieden von Hubertusburg von 1762 hatte Österreich die Grafschaft und Festung Glatz in Schlesien verloren. Diese sollte nun ersetzt werden. Und gerade die Mündung der Mettau in die Elbe bot sich an.
Z tohohle místa se dá velmi dobře ovládat.
Von hier aus lässt sich dieser Teil von Ostböhmen gut beherrschen. Zugleich kann man einen möglichen Marsch nach Prag blockieren. Die Bauarbeiten dauerten 7 Jahre lang, aber den letzten Schliff erhielt die Festung bis 1790.
Gedacht war die Festung für bis zu 10.000 Soldaten, das aber nur im Kriegsfall. So viele waren aber nie hier stationiert, da Josefov praktisch nur einmal in gewisser Weise seine Funktion auch wirklich erfüllen musste. Zudem war dies bereits zu einer Zeit, als die Festungsanlage eher als Garnisonsort und Gefängnis genutzt wurde. Weiter Dolana.
Die höchste Zahl an Soldaten war 7.000 und das während des preußisch-österreichischen Krieges im Jahr 1866. Damals wurde Josefov allerdings nicht so richtig belagert, denn eigentlich war die Anlage schon veraltet. Sie war nicht wie zum Beispiel Olmütz um Forst erweitert worden. Das heißt, die Preußen umgingen zunächst die Festung, aber sie mussten dennoch Acht geben. Nach der Schlacht bei Königgrätz kehrten sie hierher zurück. Und so kam es zu einigen Scharmützeln, mit denen die Preußen versuchten, die Besatzung in Josefov nervös zu machen. Diese gab sich aber nicht einfach geschlagen und jagte etwa eine Eisenbahnbrücke und den Bahnhof in die Luft. So konnte der Feind nicht weiteres Material auf der Schiene herantransportieren. Außerdem unterstützte Josefov den Widerstand der örtlichen Bevölkerung gegen die Preußen.
Das ist also die Geschichte der Festung. Aus den Tiefen des Untergrunds geht es wieder an die Oberfläche. Dort kann man auch auf die Festungswelle steigen. Auf einem der Wälle verrät Wojciech Dolana, wie es weiterging mit der Festung. Denn diese wurde 1888 vollständig aufgehoben. Dennoch sei sie nicht in Vergessenheit geraten, betont unser Begleiter.
Bereits 1883 war hier das 9. Korpskommando angesiedelt worden. Das blieb so bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts, als dieser Teil der österreichischen Armee nach Litoměřice umzog. Nach der Aufhebung der Festung erlebte Josefow noch so etwas wie einen zweiten Boom. Es entstanden hier einige repräsentative Bauten, wie zum Beispiel das Rathaus oder der Saal des Offiziershauses, der wahrscheinlich vergrößert wurde, weil hier nun noch mehr Militär stationiert war.
Im Ersten Weltkrieg diente der Ort dann als Kriegsgefangenenlager für 40.000 russische, serbische, italienische und ukrainische Soldaten. Nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik wurde Josefow recht bald zur Sehenswürdigkeit. Schon vorher waren die Menschen gerne auf den Wällen spazieren gegangen. Nun aber begann bereits der Tourismus.
Wie wir wissen, wurden 1926 erstmals Führungen angeboten. Wir feiern also übernächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum als Besucherziel. Damals wurden bereits kleine Ausbesserungsarbeiten durchgeführt, damit die Besucher auch etwas zu sehen bekamen. Die meisten Sanierungsmaßnahmen gab es aber erst in den 1970er Jahren. Die Initiative ging von Geschichtsbegeisterten aus der Gegend aus und es wurden eben die Katakomben ausgebessert. Und genau durch diese Teile der Gänge werden auch heute noch die Besucher geführt.
Es handelt sich um die Bastion 1 inklusive Katakomben. Seit 2016 liegt die Verwaltung beim städtischen Kulturzentrum von Jaroměř, das auch fremdsprachige Führungen organisiert. Ilona Monzerová kümmert sich für die Festung Josefow um Fördergelder sowie um die Entwicklung des Areals und sie erläutert.
Es gibt mehrere Eigentümer an der Festung. Der größte Teil gehört der Stadt, aber auch unterschiedliche Vereine verwalten gewisse Objekte. Die größten Investitionen in den vergangenen Jahren wurden in Umbauten und Sanierungsmaßnahmen gesteckt, die für ein Metal-Festival hier notwendig waren.
Es ist das Festival Brutal Assault, das immer Anfang August stattfindet. Dabei sind die Bühnen, in diesem Jahr sind es 4, direkt vor den Festungsmauern aufgebaut.
Die Menschen vor Ort haben sich bereits mit dem Festival arrangiert. Die Besucherzahlen liegen bei rund 20.000 Menschen, die aus der ganzen Welt angereist kommen.
Am nächsten Freitag und Samstag gibt es aber auch eine große Veranstaltung unmittelbar in der Festung. Sie nennt sich Oživlý Josefov, also belebtes Josefov. Und weiter Ilona Monzerová.
Dann wird der Masarykplatz durch einen Jahrmarkt belebt, der an die Gründerzeit der Festung angelegt ist. Gezeigt werden zudem historische Schlachtnachstellungen und die Ankunft des Kaisers. Es sind also viele Kostümträger zu sehen. Das Festival ist die größte Veranstaltung direkt in Josefow.
Und das war's für heute von der deutschsprachigen Redaktion. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Margareta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.